Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer bei unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt, Sie hören heute eine Folge mitten aus der Werkwoche der Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten in Erfurt. Und unser Thema in dieser Werkwoche lautet kirchliche Organisationsentwicklung. Wir schauen also darauf, wie Kirche weiterentwickelt werden kann, wie Veränderungsprozesse gestaltet werden kann und. Und ich bin ganz froh, dass der Referent, der uns bei diesem Thema begleitet, auch für einen Podcast zur Verfügung steht. Herzlich willkommen bei uns in der Runde, Jürgen Nicolai.
Vielen Dank für die Begrüßung.
Erzählen Sie da ein wenig was zu sich. Wir haben Sie eingeladen als Referent, weil wir den Eindruck hatten, Sie können uns da gut begleiten. Was bringen Sie mit?
Ja, ich bringe eine ganze Reihe von Jahren mit an Erfahrung, sowohl im pastoralen Bereich. Ich habe 40 Jahre im Bistum Mainz als Pastoralreferent an verschiedenen Stellen gearbeitet, dort auch Veränderungsprozesse als Teilnehmender erlebt und bin aber auch schon viele Jahre in der kirchlichen Organisationsberatung im Bistum Mainz tätig. Eine Gruppe von Beraterinnen und Berater, die schwankt immer so zwischen 20 und 30 Personen. Wir sind alle systemisch ausgebildet über eine intensive, längere, meistens über 1 bis 1,5 Jahre in verschiedenen Modulen Fortbildung, Ausbildung. Und im Laufe der Zeit kam dann die ein oder andere Qualifizierung dazu, zum Beispiel Strategieentwicklung, also wie kann eine Organisation eine Strategie designen, konzipieren, um bestimmte Veränderungen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wie macht man das, worauf ist darauf zu achten? Das ist so mein Background und ich begleite viele Einrichtungen in Pfarreien, aber auch auf Bistumsebene. Ich durfte einmal auch eine gesamte Bistumsleitung eines Bistums über drei Tage mit einem Kollegen zusammen begleiten. Also sehr vielfältig, auch außerhalb von Kirche, ist eher selten der Fall, aber kommt vor, zum Beispiel eine Hospizgesellschaft war damit bei gewesen. Also ein ziemlich breites Feld, was ich im Laufe der Jahre da so an Erfahrungen, an Beratungen, an Projekten, so nennen wir das, entwickelt hat.
Ah ja, Sie haben erzählt und man findet das auch auf Ihrer Seite, Sie sind systemischer Coach, ja, und arbeiten systemisch. Als ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, da muss das nicht systematisch heißen. Aber systemisch ist was anderes. Was verbirgt sich denn hinter diesem systemischen Coaching?
Ja, da sind Sie, weiß Gott, nicht der Erste, der mit meiner Fremdheit in diesem Begriff ist. Aber in der Tat ist es so, dass wir auch jetzt in unserer kirchlichen Organisationsberatung dem systemischen Ansatz folgen. Kurz zusammengefasst heißt das, wir schauen jetzt nicht nur auf einzelne Personen, das ist der personale Ansatz, dass wir nur die Person sehen, sondern wir schauen immer auf das gesamte System. Wir schauen auf
systemisch, ja?
Bitte?
Man guckt auf das System, deshalb systemisch.
Genau, deshalb systemisch. Also ich schaue jetzt nicht nur auf den Gemeindereferenten zum Beispiel, sondern schaue, in welchem System arbeitet er. Vor allen Dingen natürlich das berufliche System. Ja, da gibt es die Pfarrei mit den verschiedenen Untergruppierungen, wo er tätig ist. Da gibt es eine Berufsgruppe, da gibt es Bistum. Und das ergibt sich dann im Gespräch, was alles zum System für ihn dazugehört, durch Fragen, die ich dann stelle, durch Nachfragen. Das ist der grundsätzliche Ansatz von systemischer Beratung. Wir schauen auf das System, das klingt sehr technisch, ist in der Realität eben eine bestimmte Organisation, eine bestimmte Gruppierung. Der Ansatz kommt ja aus der Familientherapie, also systemische Familientherapie, wo auch nicht nur auf das Kind, das jetzt schwierig ist, geschaut wird und wie kann ich mit diesem Kind arbeiten, sondern es wird auf das ganze System der Familie geschaut und auf die Wechselwirkungen, auf die Kommunikation, die läuft. Das ist systemisch.
Okay. Nun haben Sie schon gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, etwas anzuschauen, auch mehr die Person in den Blick zu nehmen. Was ist denn jetzt das Besondere an dann halt einer systemischen Herangehensweise oder einer systemischen Blickweise? Also ich mache es mal fest an der Kirche. Wenn ich jetzt auf Kirche systemisch schaue und die Veränderungsprozesse da anschaue, was gäbe es dann etwas, was ich durch so eine Blickweise erkennen könnte?
Zum Beispiel ist ein wichtiger Aspekt, Systeme haben Umwelten. Also ein Bistum, eine Pfarrei hat eine Umwelt oder mehrere Umwelten. Was sind da die relevanten Umwelten? Da gibt es die evangelische Kirche, mit der kooperiert wird, das ist eine relevante Umwelt. Da gibt es natürlich die gesellschaftlichen Gruppierungen, ob das jetzt vor Ort Vereine, Vereinsringe sind, die Stadtpolitik oder was auch immer, je nachdem, um welches System sich handelt. Und das ist eben das Besondere, dass dann geschaut wird, wie dieses ganze System ausschaut und wie die Kommunikationsstrukturen laufen. Also der Blick, den wir als Berater in das System richten, da geht es vor allen Dingen darum zu schauen, welche Kommunikationsstrukturen gibt es, wie wird hier kommuniziert, wie sind die Strukturen, um die anzuschauen, um die zu reflektieren. Und da wird eben sehr, sehr viel deutlich daran und dann zu überlegen, wo ist Veränderung möglich, wo ist Veränderung nötig, damit das besser funktioniert, damit die Kommunikationsstrukturen eben noch effektiver sind.
Das heißt, in dem systemischen Ansatz sagt man, ich kann eine ganze Menge erreichen oder bekomme andere Sichtweisen, wenn ich bestimmte Strukturen, die da sind, durchschaue und entdecke und Strukturen, die formaler Natur sind, aber auch auf, ich habe das auch so verstanden, auch auf kommunikativer Ebene, ja, also wie wird kommuniziert, welche Spannungen gibt es vielleicht auch, welche Beziehungen, welche Netzwerke und so, ja, kann man das so sagen?
Ja, oder wo geschieht auch keine Kommunikation? Wo gibt es Kommunikationsstörungen, Kommunikationsbarrieren? Da drauf zu schauen und vor allen Dingen auch dem Klienten ins Bewusstsein zu bringen, in welchem System agierst du dann und wie sind da die verschiedenen Einflüsse, die dieses System auch auf dich haben. Und ich erlebe schon oft in der Praxis, dass das so zunächst mal gar nicht im Blick war und hilfreich ist für einen Klienten, für eine Klientin, das sich bewusst zu machen. Aha, okay, das stimmt, das ist ja so, da kommt ja auch etwas her, das hat mich unbewusst wahrscheinlich irgendwie bestimmt, aber jetzt wird mir das klarer, warum das so ist.
Ja. Mir fehlt jetzt noch irgendein Bild im Kopf dafür.
Für das System?
Ja, für das, was Sie jetzt beschreiben. Könnten Sie es benennen? Also wenn eine Klientin sagt, das hatte ich nicht im Blick, was könnte das jetzt sein?
Ganz aktuell habe ich im Coaching einen Pastoralreferenten, der sehr kurzfristig die kommissarische Leitung der Krankenhausseelsorge übernommen hat, an mehreren Häusern. Und für ihn geht es jetzt darum, wie kann ich diese Aufgabe gut bewerkstelligen, wie kann ich da gute Arbeit leisten. Und in dem Gespräch geht es eben darum, zum Beispiel klar zu machen, okay, selbst die EKHN, die irgendwo anders sitzt,
Evangelische Kirche.
Evangelische Kirche in Deutschland, also eine der Landeskirchen, die haben ja doch ganzen Mengen Einfluss, der gar nicht so direkt kommt. Ja, aber ich spüre über Entscheidungen, die dort getroffen werden, dass die mich auch mitbetreffen, weil ich natürlich vor Ort ökumenisch arbeite. Es gibt nicht nur ein katholisches Krankenhausseelsorgeteam, sondern auch ein evangelisches. Und ja, ich manchmal auch nicht so ganz verstehe, wie agieren die. Und jetzt ist mir bewusst geworden, okay, ich muss jetzt größer denken. Die sind ja auch nicht auf einer Insel und können alles selbst entscheiden und machen, sondern da wirken auch wieder Kräfte auf die, die aber so nicht geäußert werden. Und so darüber hinaus deutlich zu machen und sich manches auch an Verhaltensweisen oder auch an Kommunikation, um das Wort jetzt wieder zu nehmen, erklären zu können, was vielleicht nicht so funktioniert.
Wenn ich an dem Beispiel weiter dranbleibe, es würde auch heißen, ein bisschen auf ein System Krankenhaus zu schauen, zu gucken, wie sind dort Abläufe, wie funktioniert dieses System, wie ist dann die Hierarchie, wie läuft Kommunikation und weshalb reagieren deshalb manche Ärzte oder manche Krankenschwestern so, wie sie es tun. Ja? Das wäre auch systemisch.
Ja, das ist genau, dass ich jetzt nicht nur die Krankenhausseelsorgerin sehe und die Patientin, die da besucht wird, sondern dass das ja in einem System Krankenhaus geschieht, ja, und dass es auch wichtig ist, dieses System nicht nur zu kennen, sondern auch mit diesem System zu kommunizieren, also auch Strukturen aufzubauen, zum Beispiel an bestimmten Gesprächen auf Station oder auch an anderen Stellen teilzunehmen, dabei zu sein, um mitzubekommen, was tut sich da eigentlich, mit welchen Schwierigkeiten, mit welchen Problemen schlagen die sich rum. Und das gilt für das Krankenhaus. Und das ist ja auch wieder ein System mit ganz vielen Teilsystemen. Ja, die Ärzteschaft, die Pflegerinnen und Pfleger, die Verwaltung und vielleicht dann noch Ehrenamtliche, die da Besuchsdienste machen. Also das insgesamt in den Blick zu nehmen.
Okay. Und würde wahrscheinlich auch bedeuten, in diesem System nehmen bestimmte Menschen ja auch eine konkrete Rolle ein. Mhm. Und aufgrund dieser Rolle, die sie einnehmen, verhalten sie sich in dieser Rolle vielleicht auch anders, wie sie sich im Privatleben als Herr oder Frau Müller oder Schmidt verhalten würden. Ja, ist auch das wäre im Grunde systemisch, so drauf zu schauen.
Ja, das ist die Frage der Rolle und der Rollenklarheit. Mhm. Das gilt natürlich für den Klienten, die Klientin selbst auch. Mhm. Das ist auch ein Thema des Coachings. Ja, habe ich meine Rolle klar, meine Führungsrolle in dem Fall? Mhm. Was heißt das eigentlich? Mhm. Was brauche ich für Instrumente, um diese Aufgabe wahrnehmen zu können? Wie geschieht Kommunikation? Wie kommuniziere ich mit diesen verschiedenen Teilsystemen im großen Bereich Krankenhaus? Das ist genauso. Mhm.
Nun heißt es ja kirchliche Organisationsentwicklung in dieser Woche. Da steckt drin, es geht etwas weiter. Und das merken wir in der Kirche in Deutschland gerade an vielen Stellen. Wir sind in vielen Veränderungsprozessen drin. Sie als systemischer Coach, was würden Sie denn sagen? Worauf muss ich denn bei solchen Veränderungsprozessen achten?
Also wichtig ist bei Veränderungsprozessen, dass diese nicht von heute auf morgen unter Druck geschehen. Also wenn Entwicklungen, sei es jetzt innerhalb des Systems oder sei es auch in wirklich wichtigen Umwelten, die Einfluss haben, passieren und wenn ich das nicht wahrnehme oder nicht nah wahrnehmen will. Und dann entsteht Zeitdruck. Und im Zeitdruck ist Veränderung und ist Lernen nur ganz schwer möglich. Von daher ist es wichtig, bei Veränderungen vorausschauend zu handeln. Also immer auch das eigene System und die wichtigen Umwelten im Blick zu haben und dann zu schauen, ja, was kommt da auf uns zu und wie können wir da gut reagieren, wo es uns tangiert.
Und lässt sich ja aber manchmal der Zeitdruck gar nicht rausnehmen. Also ich denke an die Corona-Zeiten. Im Jahr zuvor hat noch keiner daran gedacht, dass da groß was kommen könnte. Und mit einem Mal gab es diese großen Einschränkungen. Gottesdienste konnten gar nicht oder nur eingeschränkt gefeiert werden. Da war ja ein großer Zeitdruck zu reagieren. Das bedeutet in diesem Fall, Druck rauszunehmen und Lernräume zu schaffen? Oder was wäre dann Ihr Vorschlag?
Ja, in der Tat, also Lernräume zu schaffen, beziehungsweise auch neue Formen zu überlegen. Mhm. Weil nicht umsonst ist die Videokonferenz, das Homeoffice seit Corona fast in aller Munde, war vorher eher, was einige tun konnten, während es jetzt ja schon fast ein Stück Normalität ist. Oder ich denke an die Gottesdienste. Viele konnten an den Gottesdiensten nicht teilnehmen. Also musste man überlegen, wie können wir die Leute beteiligen, wenn sie nicht kommen können. Also hat sich installiert, dass Gottesdienste übertragen wurden. Und das wurde dann auch in die Nach-Corona-Zeit weitergeführt, weil es ja nach wie vor Menschen gibt, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht kommen können, nicht kommen wollen, aber dieses Angebot nutzen, speziell aus ihrer Kirche und nicht nur den allgemeinen Fernsehgottesdienst anzuschauen und sich da auch ein Stückchen stärker damit identifizieren zu können. Also das ist dann in solchen Krisensituationen, muss halt schon schnell reagiert werden, aber da ist es, glaube ich, jetzt weniger möglich, eine Organisation zu entwickeln, Organisationsprozesse aufzusetzen, sondern da sind nur kurzfristige Maßnahmen möglich, aber die Chance auch, in einer Krise neue Ideen zu gewinnen, zu wachsen und zu merken, ja, das ist ja jetzt nicht nur für die Krise gut, sondern das ist ja eigentlich auch nachher gut, brauchbar und hilfreich.
Da klingt für mich schon so ein bisschen an, dass wahrscheinlich in der Krise, aber noch mal mehr überhaupt in Veränderungsprozessen ja Leitung wahrscheinlich eine besondere Rolle hat. Also ich hätte jetzt gedacht, in der Krise muss geguckt werden, Leuten auch einen Freiraum zu schaffen, selbst aktiv ihre Kreativität vor Ort freien Raum zu lassen.
Ja, das ist ja eine grundsätzliche Aufgabe von Führung bei Veränderungsprozessen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Dass wirklich auch Veränderung geschehen kann. Und nicht jetzt alles selbst zu bestimmen und sagen, jetzt macht ihr das und das und das und das und so macht ihr Veränderung, sondern zu sagen, hier gibt es Räume und in diesem Rahmen, natürlich ist es nicht rahmenlos, nicht grenzenlos, in diesem Rahmen seid ihr jetzt dran zu entwickeln und wir bleiben natürlich im Kontakt. Wenn ihr mich braucht, stehe ich zur Verfügung. In diesem Sinne geschieht das dann.
Das erinnert mich an unseren Kirchenentwicklungsprozess hier im Bistum Erfurt. Da hat er diese drei Schlagworte: partizipativ, evangelisierend, aber eben auch lokal. Da ist also eine Freigabe, entscheidet lokal. Was braucht ihr? Was ist notwendig, damit hier Kirche wächst, das Evangelium verkündet werden kann und, und. Also es ist ein Rahmen gesetzt, aber auch ein Zuspruch. Das wird aber eben unterschiedlich wahrgenommen. Manchmal kommt dann auch der Ruf, gebt doch als Bistumsleitung noch mehr vor, wie wir das zu tun haben. Und ja, was würden Sie da raten?
Ich würde auf alle Fälle raten, diese Kommunikationsräume wirklich auch aufzumachen und zu halten. Natürlich schafft es auch bei einigen, die das nicht gewohnt sind, dann wieder Unsicherheit und vielleicht sogar Ängste. Dann wäre es natürlich wichtig, darauf einzugehen und nicht zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt halt wieder alles an einer anderen, höheren Stelle entscheiden, sondern zu sagen, diese Menschen tun sich mit dieser Veränderung schwer. Wie können wir so eine Kommunikation mit ihnen haben, um sie mitzunehmen, um sie zu gewinnen? Ja. Aber ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, dass die Gestaltungsräume da sein müssen, weil dann identifizieren sich die Menschen, die an dieser Gestaltung teilhaben, die sie machen letztlich, viel mehr, wie wenn jetzt von außen etwas vorgegeben wird, was dann sicherlich auch einen sehr großen Fremdheitseffekt hat.
Jetzt habe ich schon ein paar Mal so rausgehört, die hohe Bedeutung von Kommunikationsräumen. In Veränderungsprozessen, aber auch als Aufgabe von Leitung darauf zu achten, dass es diese Räume gibt und man gut im Gespräch ist. Wenn Sie jetzt auf die kirchlichen Veränderungsprozesse in ganz Deutschland schauen, das ist ja ein Thema nicht nur bei uns hier im Bistum Erfurt, auch nicht nur in den Nachbardiözesen, sondern deutschlandweit ein Thema, dass da Kirche sich verändert. Würden Sie da mit einer gewissen Außensicht, die man ja immer hat, sagen, das käme mir als systemischer, kommt mir da als systemischer Coach ein bisschen zu kurz. Da müsste Kirche darauf achten, dass das auf jeden Fall bleibt. Wie gesagt, ich höre da schon mal raus, Kommunikationsräume müssen immer offen sein in diesen Veränderungsprozessen. Gibt es noch etwas?
Das ist eigentlich so das Wichtigste, Kommunikationsräume eröffnen, Beteiligung schaffen, dadurch Betroffene zu Beteiligten zu machen. Das scheint mir ganz wichtig. Ich habe natürlich jetzt nicht den Einblick in viele Diözesen, sondern in zwei, dreien, in denen ich unterwegs bin und da auch immer nur sporadisch. Aber mein Eindruck ist, dass schon auch auf Bistumsseiten gut überlegt wird, wie wollen wir diesen Prozess gestalten? Wie wollen wir die Rahmenbedingungen gestalten? Und das dann eben auch gut kommunizieren und nicht zwischendrin, was ich just jetzt auch erlebt habe, dann mittendrin eine Entscheidung gefällt wird, die eine vollkommene Störung auslöst, weil alle gedacht haben, nein, das läuft doch anders, das war doch klar. Aber jetzt hat sich das Bistum aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen, aber für die Menschen eben nicht nachvollziehbar, jetzt anders entschieden. Da ist natürlich die Frage, wie wird das auch wieder kommuniziert? Ja, aber solche Störungen, die sind immer schwierig zu bearbeiten, weil sie halt Frustration auslösen, weil sie Motivation verringern. Also darauf sollte, glaube ich, unbedingt geachtet werden. Es müssen die Kompetenzen klar sein, wer ist Ansprechpartner wofür. Das muss wirklich gut geklärt werden. Das würde ich also mal so aus spontan sagen, sind wichtige Dinge, auf die Bistümer schauen sollten. Und auch vor allen Dingen den Betroffenen und Beteiligten zu vermitteln, worum es geht. Ja, was ist das Ziel des Ganzen? Und da merke ich manchmal, aber das ist jetzt nicht nur eine Sache von Führung, sondern auch von denjenigen, die in den Veränderungsprozessen an der Basis mitarbeiten, dass es sehr schnell das in Anführungszeichen Materielle geht. Das heißt, da geht es darum, Gebäude, da wird gekämpft. Welches Gebäude wird nun aufgegeben oder einer anderen Verwendung zugeführt und welches nicht? Oder wenn um Personal gekämpft wird oder was wird jetzt die Pfarrkirche zum Beispiel einer Fusion mehrerer Pfarreien, was wird die Pfarrkirche dieser zukünftigen Pfarrei sein? Und aus dem Blick kommt dabei nicht selten, worum es eigentlich geht. Ja, was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck? Warum verändern wollen wir uns verändern? Ja? Ist es jetzt nur dem Priestermangel geschuldet und wir müssen halt gucken, wie wir mit den wenigen Priestern zur Rande kommen? Ja, dann reicht vielleicht ein Strukturveränderungsprozess. Oder ist nicht Kirche auch noch viel mehr gefordert heute? Und das sieht großen Herausforderungen sich gegenüber, müsste darauf reagieren, also inhaltlich. Mhm. Also das würde ich den Bistümern empfehlen, darauf zu achten. Natürlich, soweit ich das mitbekomme, gibt es dann wunderbare Papiere, die aber nicht die Wirkung haben, dass es jetzt vor Ort wirklich eine Rolle spielt. Aber das ist eben auch gegenseitig, weil natürlich auch die Akteure vor Ort an dem Bewährten festhalten wollen, sich mit Veränderungen schwer tun, es vielleicht auch nicht gewohnt sind, so inhaltlich jetzt Visionen zu entwickeln, wo soll es hingehen. Dafür bräuchte es Unterstützungsinstrumente und das kann nicht die Beratung machen. Wir sind ja nicht als Beraterinnen und Berater jetzt der verlängerte Arm der Führung, sondern wir gehen ja in diese Beratungssysteme rein und sind neutral.
Und haben damit die Chance, nochmal von außen drauf zu schauen und die verschiedenen Blickweisen zu würdigen, aber nochmal zu sagen, ja, die ergänzen sich irgendwo, oder? Ja.
Genau. Genau so ist es. Ja. Also diese Außenperspektive und das auch immer wieder deutlich machen und sich nicht vereinnahmen zu lassen, ja, haben Sie nicht mal eine Lösung, Sie haben doch so viel Erfahrung, können Sie nicht mal, ja. Mhm. Sich da zu verweigern und zu sagen, wenn ich jetzt eine Lösung biete, ist das eine fremde Lösung, die ich Ihnen gebe. Hier hilft aber nur eine eigene Lösung, weil Sie sind die kompetenten Leute vor Ort. Ja, Sie wissen, was für ihr gut und richtig ist. Das gilt es zu finden. Die Lösung steckt in Ihnen drin. Sie muss aufgedeckt werden, aber kann nicht von außen implementiert werden.
Aus unserer Arbeitsrunde heute ist mir noch in Erinnerung ein Satz von Ihnen, wo Sie sagten, ich weiß nicht, ob ich es richtig jetzt wiedergebe, innerhalb der Kirche gibt es so eine Scheu, einander zu verletzen. Gebe ich das richtig wieder? Oder so
ja, ich erzählte von einem Manager, der sich in Kirche sehr stark ehrenamtlich engagiert hat und der mir einmal sagte, nach vielen Jahren seiner Erfahrungen, es gibt so eine geheime Regel in Kirche, tu niemandem weh. Also Konflikte werden vermieden, ja, es sollen allen gut gehen. Und das ist natürlich eine gute Absicht, gar keine Frage, warum soll das nicht so sein, aber es ist nicht realistisch, dass sich alle wohlfühlen, sondern es gibt immer Konflikte, es gibt immer Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse und.
Und dann?
Und das ist ja auch eine unserer Aufgaben, wir gehen ja nur in diese Systeme, wenn wir angefragt werden. Ja, wir melden uns ja nicht und sagen jetzt, ihr habt hier ein Problem, wir kommen jetzt mal, sondern die müssen sich melden und sagen, wir brauchen jemand, wir möchten, dass jemand kommt. Oder bei uns ist es in der Regel, dass wir die Beratung zu zweit machen, also als eigenes Beratungssystem in dieses Klientensystem gehen. Oft können die Klienten an dem Agieren von Berater und Beraterin auch lernen, ja, wie Kommunikation läuft, wie Absprachen laufen, wie unterschiedliche Stärken und Fähigkeiten zum Tragen kommen.
Ich würde es gerne mal konkret wieder machen. Nehmen wir mal in so einem Prozess, ja, dass innerhalb einer Pfarrei dann überlegt wird, wir müssen eines unserer Pfarrhäuser oder Gemeindehäuser veräußern und können das nicht mehr nutzen. Und dann fällt die Entscheidung für eines. Das wird natürlich gerade denen, denen dieses Haus ans Herz gewachsen ist, sehr schwer fallen. Die sind verletzt. Was tut man dann?
Da kann ich wieder das Stichwort der Kommunikationsräume nennen, dass hier Kommunikationsräume eröffnet werden, um mit diesen Menschen, die enttäuscht sind, die frustriert sind, ins Gespräch zu kommen, um versuchen, sie zu verstehen und ihnen auch rückzumelden, ja, deine Sichtweise ist aus deiner Perspektive verständlich, ja, aber auch, und das wäre so das Ziel, eine Bereitschaft zu wecken, auch auf die Notwendigkeit hin zu sagen, es muss sich verändern. Die Frage ist natürlich, inwieweit ist jemand vorher auch ein Stück mit involviert, ja, oder ist ziemlich weit draußen fängt dann einfach an, nur zu schimpfen und schlechte Stimmung zu machen. Das ist ganz, ganz schwierig, ob da Leute erreicht werden können durch solche Angebote. Aber ich glaube, diejenigen, die sich um die Pfarrei, um den Kirchort mühen, dass da doch durchaus nach meiner Erfahrung die Bereitschaft ist, mit solchen Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Natürlich mit den Verantwortlichen vor Ort, mit denen, die da jetzt sagen, da komme ich nicht mehr mit, dass die Kritik haben, die Widerstand leisten, damit miteinander ins Gespräch, also die miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist nicht unsere Aufgabe jetzt als Berater, mit denen sozusagen in Anführungszeichen therapeutische Gespräche zu führen, sondern die Menschen vor Ort, die davon betroffen sind, das ist Führungskräfte, das sind die Kritiker, die Widerständler, die miteinander in ein gutes Gespräch zu führen. Das ist dann unsere Aufgabe. Da ist schon allein hilfreich, darauf zu achten, dass ausgeredet werden kann, dass nicht alles gleich sofort widersprochen, kommentiert wird, bewertet wird. Allein solche Regeln einzuhalten, ist schon manchmal auch eine Hilfestellung, um wirklich auch Kommunikation zu ermöglichen und nicht nur aneinander vorbeizureden.
Jetzt sind ja Hörerinnen und Hörer vom Podcast nicht nur Leitungspersonen, denke ich mir. Wenn jetzt Veränderungsprozesse sind, habe ich dann dennoch eine Möglichkeit, da mitzuwirken und zu sagen, Kirche verändert sich, mir ist Kirche ein Anliegen, ich will da etwas mittun. Ich habe jetzt schon rausgehört, was Sie über den ganzen Podcast jetzt schon stark machen, Kommunikationsräume aufmachen. Das kann ich ja auch als normales Gemeindemitglied und gucke, dass ich mit den Themen, die mir wichtig sind, da im Gespräch bin, vielleicht sogar auch Formate organisiere, wo man in Austausch kommt. Haben Sie noch andere Ideen, Anregungen oder würden Sie das einfach nur stark machen?
Ich würde es auf alle Fälle stark machen, aber auch das muss wieder kommuniziert werden. Also es bringt ja nicht viel, wenn ich dann plötzlich anfange, zum Beispiel in einer Pfarrei, da Leute um mich zu scharen, sondern das muss ja irgendwie eingebunden sein. Das heißt, eigentlich wäre es dann meine Aufgabe zu schauen, wo kann ich mich einbringen? Ja? Trete ich in Kontakt mit Führungskräften? Gibt es ein Gremium? Gibt es eine Arbeitsgruppe, eine Projektgruppe, von der ich weiß? Und eigentlich sollten diese Sachen ja kommuniziert sein, dass die Leute wissen, was hier läuft und welche Gruppen am Arbeiten sind. Kann ich mich da einbringen? Vielleicht sogar mit 2, 3 Leuten, die ich vorher noch gewinne, wo ich weiß, dass wir so ähnliche Interessen haben und sagen, komm, lasst uns mitmachen. Und dann ist natürlich die andere Seite auch gefordert, das als Bereicherung zu sehen und nicht als Störung. Sagen, jetzt kommen die auch noch, ja. Sondern natürlich muss das im Rahmen bleiben, wenn dann, die müssen ja arbeiten können. Also, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da der große Run ist von Leuten, die da jetzt mitmachen wollen, sondern es ist ja vorher eher auch so, nach meiner Erfahrung, dass die Führungskräfte auf der Suche sind und auch dafür werben, mitzutun, in Projektgruppen mitzuarbeiten. Und da kann jede und jeder sich beteiligen und sich einbringen. So sollte es jedenfalls sein.
Das ist jetzt wunderschön, dass das so von Ihnen noch kommt. Das wusste ich gar nicht. Denn wir werden in den nächsten Monaten hier Gremienwahlen im Bistum haben. Im Grunde ist das ja wie eine Einladung zu sagen, lassen Sie sich aufstellen, machen Sie damit, um Kirche mitzugestalten, denn dort sind ja dann formalisierte Kommunikationsräume, wenn ich im Kirchenvorstand, im Pfarreirat, im Kirchortrat
Aber wichtig ist dabei auch, dass die Menschen das Gefühl haben, ich kann etwas bewirken.
Ja.
Ja. Und nicht sagen, naja, also dann arbeite ich mit und investiere Zeit und Kraft und dann entscheiden dann doch die, die immer entschieden haben. Das muss jetzt nicht unbedingt nur der Pfarrer sein. Es gibt ja auch Ehrenamtliche, die sehr stark mitbestimmen und bestimmen. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, da kann ich was mitgestalten, da geschieht was auf Augenhöhe, dann glaube ich schon, dass Menschen sich bereit erklären, weil sie auch einen eigenen Gewinn davon haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe mal so die These gewagt, niemand tut etwas im Leben ohne einen Gewinn. Ja, natürlich nicht im
finanziellen
monetären Bereich, sondern in irgendeiner Weise. Und wenn es mir dadurch gut geht, ja, dann ist das ein Gewinn für mich. Oder ich lerne andere Leute dabei kennen, das ist ein Gewinn für mich, wenn ich mich einbringe. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die Menschen den Sinn, also die Sinnhaftigkeit, die ist ganz, ganz wichtig, die immer wieder deutlich zu machen.
Ich kann nur sagen, richtiger Gewinn war für mich jetzt das Gespräch mit Ihnen.
Freut mich.
Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf die nächsten Tage noch mit Ihnen, da auch noch weiter in dieses Thema einzusteigen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit Gottes Segen und eine wichtige Aufgabe jetzt in den Veränderungsprozessen, Kirche an den verschiedenen Stellen mitzugestalten. Ihnen dafür alles Gute und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht einen Impuls zu sagen, ich habe da jetzt vielleicht für mich rausgehört, ich engagiere mich da an irgendeiner Stelle mit und habe da Lust, Kirche mitzugestalten. Wir hören uns irgendwann wieder. Ihnen alles Gute.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.